Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 657. Heute mit einem Rückblick auf Saturday Night's Main Event. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, mal ein Rückblick zu einem Special, das erste Saturday Night's Main Event Special seit 2008, lieber Kai. Und wenn man ehrlich ist, so einfach zu schauen war das nicht.
Nee, besonders wenn man hier in Deutschland sitzt und man das nicht nachts live auf Join gucken möchte.
Genau, das war nämlich das Problem. Es war im Vorfeld sehr, sehr schlecht kommuniziert. Wir haben im Vorfeld selten so viele verunsicherte Anfragen bekommen. Wo läuft das? Wann läuft das? Gibt es auf Abruf? Und da muss ich ganz klar sagen, da haben sowohl Join als auch WWE Deutschland wirklich miserable Arbeit geleistet, das im Vorfeld zu kommunizieren, weil im Endeffekt war es so, entweder man hat solche Nacht geschaut, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, auf den dritten Advent, dann auf Join, lief auch kostenlos, da aber auch versteckt auf dem Run-Live-TV-Kanal, wie ich das von anderen Leuten mitbekommen habe, oder eben dann am Sonntagabend, dritter Advent, auf Pro7 Max. Join hat dann noch angekündigt, es gibt kein On-Demand im Nachgang, also es ist ganz, ganz wirr und wie gesagt, ganz viel Verunsicherung und Kai, meine Befürchtung ist, ey, wir wissen, WWE, Netflix, wir behalten das WWE Network, das ist gut. Ich habe ja im Vorfeld gesagt, so hoffentlich wird Saturday Night Main Event nicht sowas wie einen Vorlauf zu, möglicherweise wandern die Live-Rechte rüber zu Join, rüber zu Pro7 von Raw und SmackDown, weil wenn das jetzt ein Vorgeschmack gewesen ist, boy oh boy, dann freue ich mich nicht auf Anfang Januar.
Weißt du noch, wie sehr ich mich immer darüber aufgeregt habe, wie schlecht AW auf Sky lief? Das ist ja nichts im Vergleich dazu. Und AW auf Sky war richtig kacke. Also, das war wirklich nicht gut. Ich verstehe auch nicht, wie man dann auch so Rechte so stiefmütterlich behandelt. Weil also es wird bestimmt irgendeinen Grund geben, warum das nicht on-demand abrufbar ist auf Join. Ne? Irgendeinen Grund wird es dafür geben.
In irgendeinem Vertrag wird stehen, ja.
Genau, aber es ist ja trotzdem für den Konsumenten Kacke, ne? Und deswegen kann man sich da auch ein Stück weit drüber aufregen. Klar, also ich kann nicht sagen, oh, Join, ihr seid schuld, weil die werden es höchstwahrscheinlich nicht in der Hand haben, was, wie, wo sie das machen, ne? Die werden ja nicht sagen, lass mal die schlechtmöglichste Lösung aussuchen, weil da haben wir richtig Bock drauf. Aber trotzdem, wenn das der Vorgeschmack darauf ist, wie es mit Raw laufen wird, ich sag mal so, vielleicht brauchen wir einfach auch ein VPN-Sponsoring. Also.
Wie gesagt, das mit dem Vorgeschmack auf die Live-Rechte, reine Spekulation meinerseits. Ja. Gibt keine Meldung oder sonst irgendwas, bevor das hier jemand irgendwie uns in den Mund legt. Reine Spekulation. Nichtsdestotrotz, es war schon ein bisschen frustrierend, vor allem wenn man sich da zum Beispiel den Markt in UK anschaut, wo es halt einfach auf dem WWE-YouTube-Kanal lief. Ganz bequem. Ja. Und auch auf Abruf übrigens da verfügbar gewesen ist. Deswegen, zwinker, zwinker, wer VPN hat, hat's da einfach an der Stelle.
Aber auch da, wenn man in die Kommentare guckt, ne, natürlich jetzt von ganz oben herab, Leute, die dann in der Armut leben und nicht YouTube-Premium haben.
Ja gut, ja.
Also, das scheint nicht so cool gewesen sein zu gucken, wenn man kein YouTube-Premium-Kunde ist. Und ja. Ich bin froh, dass ich's habe, weil das konnte man so entspannt schauen. Ich bin da kurz heute Nacht mal nach London rüber gefahren, wieder mit dem Flixi und hab mir das da angeschaut. Ja, das ist schon deutlich angenehmer.
Mit dem Headlock Privatjet natürlich.
Mit dem Headlock Privatbus.
Genau das. Ja, also das war auf jeden Fall schon mal das eine Problem. Keine Probleme gibt's hier bei uns, weil ihr könnt euch auch bei uns natürlich darauf verlassen, dass es jetzt in den kommenden Wochen jede Menge wunderbare Sachen gibt. Nächste Woche gibt es den Jahresrückblick WWE. Also da werden sich Kai und ich noch einmal das Kalenderjahr 2024 vorknöpfen. Auf jeden Fall an der Stelle schon mal, nehmt euch Zeit. Ich gehe davon aus, das wird auf jeden Fall was über 2 Stunden werden. Das wird eine wunderbare Weihnachtsausgabe für euch werden. Und ja, die Woche drauf gibt's natürlich dann AEW World's End. Und dadurch verschiebt sich auch der AEW-Jahresrückblick um eine Woche. Das werden dann Markus, David und ich dann übernehmen. Und wir haben auch noch, weil ja Weihnachten vor der Tür steht, haben wir jetzt Anfang kommender Woche noch ein wunderbares Gewinnspiel. Ich hab's ja hier und da schon ein bisschen angedeutet. Wir haben von den Freunden von Heyo ja dieses wunderbare, man kann es hier sehen, Imperium-Set bekommen. Was das Besondere daran ist nicht nur, dass es Imperium nicht mehr gibt, sondern vor allem auch, ich hoffe, man kann das jetzt, wenn er das hier bei YouTube schaut oder auch bei Spotify, dann kann man das sehen, dass das nämlich auch vom guten Ludwig Kaiser persönlich signiert worden ist. Das gibt's Anfang kommender Woche bei uns zu gewinnen. Schaut auf unseren Instagram-Kanal und das lohnt sich dann auf jeden Fall. Und wenn ihr noch ein Geschenk für euch oder auch für andere Wrestling-begeisterte Menschen in eurem Umfeld braucht. Patreon bietet jetzt die Möglichkeit an, Geschenke zu machen. Also wir können das für euch machen, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht jetzt in der jüngeren Vergangenheit. Aber ihr könnt auch entweder euch was schenken lassen, indem ihr sagt, geht doch mal auf die Seite von Headlock und schenkt uns das. Das ist dann auch, glaube ich, eine gute Sache. Zum Beispiel ein Jahresabo gibt er da auch nochmal mit entsprechendem Rabatt dabei. Yo-Kai, und dafür gibt es dann auch eine, ja, es sind inzwischen bei Patreon über 1000 Podcast-Episoden zusätzlich dabei. Ja. Also damit kommt er erstmal ganz gut übers Jahr, würde ich sagen.
Ich glaube so. Auch.
Dann kommen wir mal hier in Richtung Saturday Night's Main Event. Ich habe das schon angekündigt, eine Retro-Show, lieber Kai. Ich glaube, du hast zu Saturday Night's Main Event wahrscheinlich eher so aus der jüngeren Vergangenheit noch so eine Beziehung, weil da gab es ja auch Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er noch mal ein kleines Revival. Aber eigentlich ist das ja eine Show, die 1985 quasi gestartet ist. Hast du da einen Bezug zu irgendwas außer dem Namen jetzt?
Nee, null. Also wirklich gar nicht. Weil es ist ja auch so wie jetzt hier. Es ist ja eher so ein Special, ne? Das ist jetzt ja nicht, das ist ja nicht Armageddon, das ist ja nicht Judgment Day. Ich rede von dem Pay-per-View, nicht dem Stable. Ne? Also das war ja einfach so, ja, komm, das ist so ein TV-Special, das machen wir eben mit. Deswegen habe ich da wenig Bezug zu. Ich glaube auch für ganz viele Leute oder auch da, das ist jetzt ja angenehm, weil man einfach bei YouTube in die Kommentare gucken konnte, bei ganz vielen Leuten auch gerade jetzt so mit Jesse Ventura im Kommentar. Ich glaube für ganz viele, die halt früher geguckt haben, und ich rede wirklich von früher, so vor 30 Jahren plus.
Vor 40 Jahren leider.
Ja. Für die ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer und nochmal ein anderer Retro-Trip als jetzt für mich. Ich denke mir, ach, das sieht so ein bisschen alt aus, finde ich eigentlich ganz cool.
Also ich kann sagen, ich habe die frühen natürlich da auch geschaut. Gerade natürlich, es gibt dann von 1987, das war auch der hat einen Rating von 11,6 damals gezogen. Also das darf man sich aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellen. Und da ging es dann unter anderem ja in Richtung WrestleMania 3 mit Hogan und Andre the Giant. Also das war eine riesengroße Geschichte damals, ne? Und daraus resultiert dann auch ja diese The Main Event Special Reihe, die dann im Nachgang kam. Aber war damals ein riesengroßes Ding, was aufgekommen ist, eben im Zuge von der Rockin' Wrestling Connection, von diesem ganzen Boom, der Mitte der 80er, Anfang der 90er geherrscht hat. Und das letzte Saturday Night's Main Event Special, ich hab's ja gerade gesagt, wir hatten Mitte der 2000er nochmal so ein kurzes Revival mit, ich muss gerade durchsehen, ich glaube fünf, sechs Shows waren es. Und das letzte war halt eben im August 2008. Und da hatten wir unter anderem Main Events, das haben wir gerade eben schon aus Jux vorweg gesagt, lieber Kai. Das war eigentlich ein Main Event für dich gewesen, hier Edge gegen Jeff Hardy im Match.
Ja, take me back. Also, gute Zeit. 2008 auch, also 2008 ist ja wirklich Peak Jeff Hardy, ne? Das ist ja wirklich, wo du sagst, also, hättest du den Jeff Hardy gegen Obama antreten lassen bei der Präsidentschaftswahl? Jeff Hardy hätte gewonnen, glaube ich.
Es gab da aber auch Great Khali gegen Jimmy Wang Yang übrigens, darf man nicht vergessen.
Ey, Jimmy Wang Yang, auch alle, ne, hier, die WrestleMania-Sachen mit Chris und mir gucken. Ich bin offizieller Wangster. Ich bin ganz großer Fan.
Das glaube ich sofort. aber ansonsten, um mal so die Retro-Bille aufzusetzen, wie gesagt, ich habe da einiges noch von damals noch im Kopf gehabt und so. Das hat man schon echt schön gemacht. Die Musik, die man damit eingebaut hat, das ist das Original-Theme gewesen. Die blau-weiß-roten Seile, die man gehabt hat, der Entrance, auch diese enge Entrance mit den Guardrails, dass da die Fans nah abklotschen könnten. Natürlich ein Jesse Ventura, der mit dabei gewesen ist. Ich mag den Typen auch einfach sowohl persönlich als Typen gerne, aber ich höre den auch einfach gerne. Ich finde, der hat eine geile Stimme. Der ist jemand, der bringt mich direkt wieder zurück so in die 80er, 90er. Hat mir hier auch echt gut gefallen, muss ich sagen. Und diese ganzen Retro-Anspielungen, die haben auf jeden Fall dem ganzen Event so einen eigenen Touch gegeben. Und ich bin mal neugierig darauf, wie man das jetzt fortsetzen möchte, weil der nächste, der ist ja schon gar nicht mehr so weit weg. Der ist ja schon am 25. Januar, also im Vorfeld des Royal Rumble. Und auch an der Stelle nochmal die Frage an euch, liebe Leute, weil wir jetzt ja den Saturday Night's Main Event hier als Review-Podcast machen, an einem Wochenend-Podcast, also sprich an dem, das ist ja unsere kleine WrestleMania jede Woche, ne, sozusagen. Sollen wir Saturday Night's Main Event weiterhin als Review-Podcast machen? Oder sagt ihr, finde ich zwar nett, aber ich würde lieber was anderes hören? Also zum Beispiel jetzt im Vorfeld des Royal Rumbles irgendwie einen Royal Rumble-Podcast. Da bin ich mal auf euer Feedback gespannt und schreibt das in die Kommentare. Ich werde auch dazu noch eine kleine Umfrage online stellen, weil ich finde, das ist so, diese Special-Sachen, Kai, die sind immer ein bisschen schwierig zu greifen, oder? Weil so groß wie jetzt ein PLE sind so nicht irgendwie.
Ja, also ja, das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Also was ist so, wie groß ist es, wie groß wird es gemacht, weil wir haben jetzt ja auch mittlerweile immer wieder andere Specials und dann sind sie doch größer, also, und dann sind es auch irgendwie dann richtige PLEs, aber manche fühlen sich auch nicht an wie ein PLE, also wir haben jetzt ja mittlerweile schon, wir haben gesagt, wir haben unsere A-Chance, wir haben unsere B-Chance, aber so im Headlock-Kosmos ist ja auch immer irgendwann so dieses, es war schon fast so eine C-Show gefallen und die werden dann auch auf einer Stufe mit dem Saturday Night's Main Event, von daher muss man halt mal schauen, wie sich das so entwickelt, ne, weil klar, jetzt auch, das war halt das erste, da schwingt noch viel Retro mit, das kann man halt sagen, oh toll, guck mal, so ein bisschen wie der erste Damen-Rumble, wo man gesagt hat, ey, 20 Frauen füllen wir einfach auch mit Spots von damals. Die Frage ist, fährst du jetzt dieses Retro-Konzept komplett durch, einfach nur, oder machst du noch mal was anderes, moderneres draus mit Bezug zu sowas damals? Werden wir, also muss man ja auch schauen.
Ja, und auch wie groß dann wirklich die Geschichten sind, die dabei rauskommen. Das ist ja auch immer das ganz Wichtige an der Sache. Hat das Ding eine Relevanz für die Shows und für den Kanon sozusagen? Ich finde, das ist immer das Wichtigste, was du hier mit aufgreifen musst. So von der Stimmung her war das super. Das hat mir Spaß gemacht. Ich war sofort da drin. So ein bisschen Bauchkribbeln gehabt, gerade als dann Jesse Ventura gesprochen hat. Auch weil natürlich, der Mann ist inzwischen auch 73. Also wenn wir hier mit 73 noch podcasten, dann werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen anders reden, als wir das vor 30, 40 Jahren gemacht haben. Nichtsdestotrotz mochte ich das Umfeld und das Ganze drumherum dann eben auch wirklich sehr. Und wir hatten auch einen Pat McAfee zurück, lieber Kai.
Ja, genau. Der ja sehr beliebt ist bei vielen Leuten. Bei Chris nicht. Bei mir so mittel okay.
Ja, das ist vollkommen korrekt. Und die Show ist dann eröffnet worden durch das Match zwischen Sami Zayn und Drew McIntyre. Es sieht ja sehr, sehr stark danach aus, als wenn Drew jetzt in Richtung der alten Bloodline gehen wird. Also Sami war ja sozusagen hier das erste Opfer in der Reihe. Wir haben auch bei SmackDown natürlich gesehen, dass er Jimmy Uso attackiert hat. Währenddessen kümmert sich der Tribal Chief der alten Bloodline noch ein bisschen um Solo Sikoa. Sagt hier erstmal, Solo, du und ich, Tribal Combat bei Raw auf Netflix, ab die Post. Wie gefällt dir aktuell der zurückgekehrte Drew McIntyre?
Ich find's ganz interessant, weil man hat jetzt ja auch dieses Interview gehabt, glaube ich, bei in diesem Podcast von
Busted Open Radio, ja.
Genau, was ja auch so ein bisschen viral gegangen ist, ne, mit seinem Mic-Drop-Moment. Und das hat so, ja, hier, was soll ich im Internet schreiben, so, es ist mir komplett egal und geht halt, ne, so dieses halb, also dieses 75% Character, 75% Drew McIntyre, Privatperson Drew McIntyre, macht er halt sehr gut, ging dann auch rum und wie du schon sagst, man gibt ihm ja auch so ein bisschen diese Richtung, dass er sagt, er geht in Richtung der alten Bloodline, jetzt wird ja auch so ein bisschen gesponnen, ja, wie ist das eigentlich, Rollins, Kevin Owens und Drew, das sind ja dann schon fast, also Rollins weniger, aber gerade auch Drew und Kevin sind halt irgendwie die Bösen. Und Rollins mag ja den guten CM Punk nicht. Und die drei haben ja eigentlich schon recht auf eine Art. Kann man die irgendwie mal zusammenpacken? Jetzt nicht als Stable, aber so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne? Von daher finde ich es ganz interessant, dass man auch Drew McIntyre weiterhin so präsentiert, dass man ihn als diesen Badass macht, der sehr abgefuckt ist, der einfach sagt, ey, so, ich hab da keinen Bock mehr drauf, ich hause alle um oder ich claimer sie alle um, wie in den letzten beiden Fällen. Ich mag's, also weil es ist ja wirklich schwer, jemanden wie einen Drew McIntyre, der jetzt ja auch schon häufiger verlieren musste, wie in der Fehde gegen CM Punk und auch dann angecashed wurde bei Damian Priest, den trotzdem interessant und auch gefährlich zu halten. Und ich finde, das schaffen sie so, wie sie es aktuell eigentlich machen, ziemlich gut.
Ja. Das Wichtigste hast du gerade in so einem Beisatz quasi erwähnt. Ich finde den Drew McIntyre-Charakter gerade enorm nachvollziehbar. Die Punkte, die er bringt, sind valide. Auch, dass er sagt, ja gut, CM Punk, ne, ja, ich weiß, ich mag den nicht. Ey, aber der war wenigstens klug genug, sich quasi kaufen zu lassen. Ne? Aber ja, alle anderen, die richten ihr Fähnchen quasi nach dem Wind. Das kann ja nicht sein. Und er ist nachvollziehbar in der Art und Weise, wie er das verargumentiert, auch für sich. Und das, finde ich, ist für einen Bösewicht eine absolut gute Grundlage, weil er damit nicht eindimensional ist. Der ist nicht böse, weil er böse ist, sondern der ist böse, weil er einen Glauben dahinter hat, weil er eine Überzeugung dahinter hat. Thanos hat auch genau deswegen funktioniert. Nicht, weil er einfach nur der tausendste Bösewicht gewesen ist, der die Welt vernichten wollte und die Menschheit vernichten wollte, sondern weil der einen Gedanken dahinter gehabt hat. Und deswegen ist der denkwürdig gewesen. Also ohne jetzt Drew McIntyre mit Thanos vergleichen zu wollen.
Aber beide hatten schon recht auf ihre Art.
Ja, genau das. Auf jeden Fall, mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Also auch dieses Promo-Segment, wo er auch gesagt hat, ey, ich habe auch gemerkt, dass Wrestling, das schadet mir auch im Endeffekt. Ich bin viel zu selten für meine Familie da gewesen. Ich habe meine Familie vernachlässigt. Ich habe der nicht das gegeben, was sie eigentlich verdient gehabt hätte. Stattdessen habe ich halt eben dem Wrestling das gegeben und ich habe eigentlich nichts daraus bekommen.
Ja.
So auch ein bisschen der verbitterte Veteran, der da durchscheint und dann.
Ja, und halt auch so dieses, wir sind alle nur ein Zahnrädchen und wenn wir nicht mehr da sind, dann rollt die große Maschine weiter.
Ja.
So, du versuchst hier deine Legacy zu hinterlassen, aber im Endeffekt ist es alles egal und die Leute vergessen dich. Also das ist ja eh immer das, was man mag, dieses Reale, wenn dann auf das Gimmick dieses trifft, wo du sagst, ja, das ist ja schon nachvollziehbar und dieses klassische, redet der gerade wirklich oder redet gerade der Charakter und es ist halt dieses feine Mittelding. Also das macht ja auch Charaktere interessant.
Genau. Wir wollen nicht nur schwarz-weiß, wir wollen auch viel Grau dazwischen. Und das macht man bei WWE gerade sehr gut, weil, wie du schon gesagt hast, auch ein Kevin Owens ist da in derselben Richtung. Ein Seth Rollins genauso. Ne? Also der ist auch jemand, der, wo du auch sagst, ja, ich verstehe den schon, dass der da stinkig ist. Ne? Also das passt schon. Kommen wir zum Match. Wir haben hier viel Zeit drum herum zu reden, weil die Matches an sich sind nicht ganz so lang mit knapp 10, 12 Minuten jeweils. Wie gesagt, wir starten hier mit Sami Zayn gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre erstmal in der Defensive. Sami Zayn legt hier sofort los, aber natürlich
wie die Feuerwehr.
Ich hab's nicht gesagt.
Ich wollte es aber extra sagen.
Es geht natürlich nach draußen mit dem Springboard Moonsault hier und dann aber Drew McIntyre immer der mit seiner Kraft hier überzeugen konnte und dann Sami auch einfach mal ja, so wild über das Kommentatorenpult schleudern konnte. Fand ich eigentlich ganz geil, so den Anfang vom Match.
Ja, also generell dadurch, dass die ja nur 10 Minuten wresteln, mussten die auch schnell in diese Nearfall-Phase kommen. Da hast du ja auch dann gemerkt mit Bruce Thunderbombs und Helluva Kick ansetzen und Spinebustern, die für 2 gehen und Powerbombs hinterher, die für 2 gehen und irgendwelche Moves vom Top Rope, White Noise vom Top, also alles sowas. Die mussten ja sehr schnell die in Anführungsstrichen großen Bomben auspacken, die natürlich nicht für einen Sieg reichen, aber wo man sich denkt, ach, das ist jetzt aber schon eine heftige Aktion und das könnte ja 3 sein, ist es natürlich nie. Ne? Grüße an die Blue Thunderbomb an der Stelle. Aber das mag ich ganz gern.
Ja, es ist auch zugleich auch so ein bisschen Kritik an dem Show-Konzept von Saturday Night's Main Event für mich. Ich finde, man hat es hier oft schwer gehabt, aufgrund der Kürze der Matches, gerade sind ja durchaus relevante, story-relevante Matches, auch Titelmatches oft, hat man es nicht so geschafft, die Geschichten zu erzählen. Weil, wie du gesagt hast, es ist schon so, man wollte hier die Action mitbringen, wahrscheinlich auch, um den TV-Zuschauer so ein bisschen mit reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es dir im Kommentar auch aufgefallen ist. Man hat viel mehr erklärt, als
ja,
man sonst
getan sehr
hat.
Viel erklärt, genau. Auch wer was ist, warum es so ist. Also gerade auch, um kurz vorzugreifen, als dann Rare Replay rauskam, das war ja wirklich so 30 Sekunden. Ja, da ist Rare Replay. Die war mit Dominik zusammen. Und dann hat Dominik die betrogen. Und da war ja auch Ref. Und dann hat er mit Liv Morgan. Und deswegen fand die jetzt raus. Also es war ja wirklich zack, 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 runtergerattert.
Ja.
Dass jeder einmal ganz kurz informiert wird. Und sowas auch im Kommentar, da wurde sehr viel erklärt. Das Problem ist natürlich, das Match geht 10 Minuten. Von diesen 10 Minuten sind aber auch nochmal ungefähr ein bisschen länger als 3 Minuten Werbung, die du nicht siehst. Also nicht so Picture in Picture, sondern da war wirklich, dann zumindest bei YouTube war dann, hier ist gerade Werbeunterbrechung. Das heißt, du siehst effektiv nur 7 Minuten von diesem Match. Du hast dann Anfang, Mittelteil siehst du nicht und dann größere Finish-Nearfall-Phase, da kannst du auch keine Geschichte wirklich erzählen, wenn man jetzt mal ehrlich ist.
Nö, also die Geschichte hier ist im Endeffekt, Sami kämpft, Drew McIntyre ist aber der Dominante, der Stärkere und Sami versucht dann ja gegen Ende hier den Helluva-Kick durchzusetzen, Drew schlüpft dann ja raus und es gibt so ein bisschen hin und her und dann ist es wieder die Claymore out of nowhere, die dann hier Drew McIntyre den Sieg beschert. Ich finde, das ist ein gutes, unterhaltsames Opening-Match für einen PLE, für eine Show aufgrund dieses Konzepts. Fand ich es ein bisschen gerusht, aber ich fand es trotzdem unterhaltsam, muss ich an der Stelle sagen. Wie geht's dir da?
Ja, also unterhaltsam auf jeden Fall, weil es ist ja also schon ein bisschen, was ich ja auch manchmal mag, weil, ach, dann geht's so ein Match 15 Minuten und es ist ja auch so, ja, wresteln die jetzt so lange oder so lange, ne, komm. So, ich guck da schön, das ist der dritte Advent, ich sitze da, schlürf meinen Kaffee, esse dabei ein schönes Croissant, hab eine gute Zeit. Dieses ADHS-Wrestling, ne, also einfach nur auf schnell mach. Ich finde das ja auch mal ganz angenehm. Dann, ich würde jetzt lügen, ne, von daher, so, ist das jetzt perfekt, um die Geschichte zu erzählen? Natürlich nicht. Ist das perfekt, um es einfach doof wegzugucken. Und dann nochmal unter dem Aspekt, dass vielleicht dann Leute reinschauen, die gar nicht so im Produkt drin sind. Ja, ist halt schon schlau, was soll ich sagen, ne?
Ja. Es ist ein Produkt, also Saturday Night's Main Event ist ein Produkt gewesen, was sehr, sehr stark auf eine andere Klientel abgezielt hat, als das die PLE sonst tun. Und das war auch auffällig. Natürlich hat es diesen Retro-Flair gehabt, übrigens hier nochmal der Hinweis auch auf die Referees, die auch in der alten Montur da gewesen sind, mit dem blauen Hemden, mit den Fliegen. Mochte ich auch, ne? Ich als alter Mann, ich mag sowas. Ich klinge schon fast wie David. Aber ja, es ist eine ganz andere Art von Show gewesen. Aber nichtsdestotrotz unterhaltsam. Wir haben Drew McIntyre als klaren Sieger. Und den braucht er natürlich auch, weil zuletzt hat er ja gegen CM Punk die Fehde ganz klar verloren. Der muss jetzt auch erstmal wieder dominant dargestellt werden. Und Sami Zayn, sind wir ehrlich, ist eben jemand, der kann auch diese Niederlage verkraften. Das stört er nicht wirklich.
Komplett.
Es geht weiter. Wir sehen im Publikum natürlich da noch ein bisschen mehr Retro. Die Legenden Tito Santana, Rich Herring und Jimmy Hart. Wir haben übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal ein Interview mit Jimmy Hart, was ich vor einiger Zeit führen durfte. Shaggy ist mit Tito Santana befreundet und Rich Herring hat mal den Warrior Award gewonnen. Das war jemand, ein ehemaliger, ein langjähriger Mitarbeiter von WWE und ja, der wirklich auch beim Aufbau quasi der Promotion sehr, sehr stark geholfen hat. So, weiter geht's mit dem Match um die Women's World Championship. Liv Morgan, Io Sky treffen hier aufeinander. Io Sky hat sich das Ding ja geholt durch den Sieg in der Battle Royal. Und auch hier ähnliches Bild, Kai, oder? Also auch vom Matchverlauf her. Das Match startet sehr, sehr schnell mit den beiden. Es gibt erstmal die Dropkicks. Es gab auch von Io Sky den Flip. Und dann ging es relativ fix raus. Und Io Sky springt da wirklich einen sehr, sehr schönen Asai Moonsault raus. Und dann geht's erstmal in die Werbung. Und vielleicht für mich sehr auffällig, dass eine Io Sky sehr, sehr viel Offense bekommen hat. Also Liv Morgan immer wieder mal so zurückgekommen und hat auch immer wieder ausweichen können, mal hier mit Backstabber oder so. Aber ein Großteil der Dominanz ging eigentlich an Io Sky, oder?
Ja, ich dachte auch ehrlich gesagt, dass man in diesem Match, weil sonst hatte ja auch Liv Morgan häufig, sie hat ja das Match gegen Nia Jax, sie hatte die Matches und wird noch weitere Matches haben gegen Rhea, wo sie natürlich der alleine von der Statur Underdog ist. Dann dachte ich, bei einer Paarung gegen Io Sky, weil die ja beide recht ähnlich sind, dass man hier so ein bisschen mehr 50-50 betreibt. Dass man sagt, okay, wir geben auch mal Liv Morgan mehr Offense, weil sie musste zumindest von der Statur nicht der feige, teilweise smarte Heel sein. Hat man nicht gemacht, sondern man hat hier, wie du eben sagst, Io Sky wirklich sehr viel Offense gegeben, ne, dann mit den Dives, mit den Moonsaults, mit diesen, ich glaube, waren es drei German Suplexes, Suplessen.
Ja, es waren drei. Sie sahen auch geil aus. Achte mal drauf, wie Io da in der Brücke steht. Ne?
Also ja, sie waren sehr, sehr geil gebridged. Also es war wirklich stark. Aber auch da, es war eher so dieses Liv Morgan steckt viel ein, kommt hier und da immer mal wieder zurück, zeigt am Ende den Oblivion und gewinnt.
Ja, wir hatten eine Aktion noch, die so ein bisschen abgerutscht gewesen ist, aber gut improvisiert. Ne? Da wollte vermutlich Io Sky einen Springboard Dropkick zeigen, ist so abgerutscht und ist dadurch quasi in den Codebreaker reingefallen. Fand ich, hat man aber gut gemacht. Und was man vielleicht auch noch mal hier ansprechen sollte, ist ja, es gab ja nicht nur diesen Crossface-Submission-Ansatz, sondern danach ja auch diesen Knee-Strike am Boden quasi, auf die Knie der Liv Morgan von Io Sky. Ja. Boy, oh boy, der hat gesessen, oder?
Ja, aber anscheinend Nase zumindest nicht gebrochen, was man ja dachte. Also ja. Zumindest von dem, was ich gelesen habe, soll die Nase nicht gebrochen sein. Hat aber auch geblutet.
Ja.
Sah fies aus. Ich habe aber auch ganz große Liebe für so Knee-Strikes im Wrestling. Also ich liebe ja auch V-Trigger oder sowas, jetzt auch von Kenny Omega oder so ein Kram. Das sieht immer, also das ist, glaube ich, sowieso super gefährlich, weil wenn du so ein Knie abkriegst, boah, gute Nacht, ne?
Ja.
Aber diese Aktionen sehen immer so brutal aus. Und wenn die dann natürlich noch mal mehr connecten, aua.
Ich hatte ganz kurz, gerade in dieser Wiederholung, Flashbacks an John Cena und Seth Rollins, wenn du dich daran noch erinnerst.
Das ist ganz, ja, das ganz böse Jumping Knee.
Genau, aber zum Glück ist da anscheinend nichts Schlimmeres passiert, außer einer blutigen Nase. Ich meine, die Pads, die man da trägt, die schützen natürlich auch noch ein bisschen. Ich glaube, trotzdem wird's da am Ende, oder Backstage wird wahrscheinlich auch Io gesagt haben, ey, sorry,
was tut mir leid.
War ein bisschen durchgezogen. Ja, ja, sie wollte dann ja gegen Ende hier ihren Over the Moon Salt zeigen. Und Liv hat ja dann einfach beide Knie quasi hochgezogen, beide Beine hochgekickt, Abkicks quasi. Und dadurch ist dann Io Sky in die Seile getaumelt. Es gab den Oblivion und dann war das Ding hier gelaufen. Auch da schnelles Match, ordentliches Match, aber natürlich mit 9 Minuten jetzt kein Match, was eine große Geschichte erzählen konnte. Das ist auch hier wieder mein Kritikpunkt. Aber es hat Spaß gemacht zu gucken. Also, wenn man da dran hängen bleibt, so beim Durchseppen oder so, also da gehst du nicht raus und sagst, ich habe mich nicht unterhalten gefühlt.
Das ist es eben, ne? Also, du hast dann wirklich dieses Tempo, 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 Tempo. Ja, das Match davor war sauberer, muss man natürlich sagen.
Ja.
Aber ich finde auch trotzdem, ne, Io hat hier einen echt guten Spot gehabt, die gehört da auch hin, die ist sowieso super talentiert. Es war natürlich klar, dass Io Sky hier nicht gewinnt, sind wir mal ehrlich, darum geht's auch gar nicht. Aber es war spaßig. Und auch da wieder, 9 Minuten, ziehst wieder 3 Minuten ab für Werbung, guckst halt 6 Minuten, ne? Am Anfang 2, am Ende 4. Also, was soll ich sagen?
Dann, das Entscheidende kam dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, was dann danach kam, weil dann sind natürlich hier Raquel Rodriguez, die war ja auch dabei, Dominic Mysterio, die kam noch raus und haben dann ein bisschen gefeiert, aber dann ertönte noch eine andere Musik und das war dann eben die von Rhea Ripley und die hat erstmal auch schön ihren Entrance durchgezogen, inklusive Aufstampfen, das fand ich so ein bisschen komisch, wenn da schon jemand so nah dran steht, aber egal. Und dann gab's halt eben den Stare-Down und Liv hält halt da den Belt hoch und das ist eben die große Fehde in der Raw Women's Division und damit wird's weitergehen, Kai, oder?
Ja, natürlich. Das, also, ne? Also, es wird auch auf kurz und lang Rhea wieder Champion werden und dann wird's den Pop geben, alle sind wieder happy.
Ja. Ich glaube nicht, dass man das jetzt noch über den Rumble zieht. Also ich tue mich da schwer mit, auch dass man sagt, ja, vielleicht Rhea Rumble Siegerin oder so und dann über den Weg. Also ich finde, das muss jetzt auch langsam mal enden, dieses Programm, oder? Also weil es gefühlt läuft das jetzt schon seit Ewigkeiten, ohne dass es jetzt so ein, also für mich hat diese Fehde noch keinen kritischen Höhepunkt an der Stelle erreicht. Wir hatten zwar schon 1000 Verletzungsengel von der Schulter bis zum Gesicht und ich weiß nicht was, aber so richtig 100% Feuer ist da für mich noch nicht drin gewesen.
Nee, also es fühlt sich auch alles so ein bisschen an wie Zeitspiel, ne?
Ja.
So, wir wollen langsam die Road to WrestleMania und dann geht es los.
Yes. Nächstes Match hier auf der Card, weil es ging ja auch wirklich wie es Brezelbacken, wie man so schön sagt, ne, war dann das Triple Threat Match um den WWE World Heavyweight Championship. Champion Gunther trifft hier auf Damian Priest und Finn Balor. Und ich find's auch hier, um das mal ganz kurz hervorzuheben, fand ich schön, wie unterschiedlich die Protagonisten hier im Match auf diesen engen Durchgang reagiert haben und auf die Zuschauer reagiert haben. Weißt du, Damian Priest, der mit jedem abschlägt, so wie es früher der Fall gewesen ist bei den Babyfaces. Ein Gunther, der einfach stoisch durchgeht und sich davon gar nicht beeindrucken lässt. Und ein Finn Balor, der fast schon so ein bisschen angewidert ist von den Leuten. Ja. Mochte ich. Und für mich, ich nehme es mal vorweg, ist, glaube ich, auch das hier fast schon das Match des Abends gewesen. Weil diese Triple-Threat-Kombination hat dann in der Kürze der Zeit auch für ein sehr, sehr flottes Match hier gesorgt, oder Kai?
Ja, also ich hätte gesagt, sonst wäre diese Paarung hier ein Match gewesen, wo du sagst, dem geben wir so 17 Minuten. Ne?
Ja.
Vielleicht geben wir ihm sogar 20 Minuten. Und hier geben wir dem Ding 11 Minuten. Und dann packen wir natürlich die ganze Triple-Threat-Action. Weil du musst es ja am Anfang erstmal kurz erklären, ah, Finn Balor, der hält sich ja raus, der ist ein bisschen feige, ne? Das haben sie dann ja gezeigt. Aber das musst du ja eigentlich in einer Minute abfrühstücken. Es gibt ja nicht diese Phase, wie du sonst sagen würdest, Finn Balor ist draußen und dann catchen jetzt mal 3 Minuten mit immer wieder Eingriffen von Finn Balor erstmal Priest und Gunther einen aus, sondern das ist so, ja, wie erzählen wir das? Ah, okay, so zack, der ist draußen, die kloppen sich zweimal, Finn Balor ist wieder drin, alles klar. So, Stimmung ist gesetzt. So, Finn Balor ist der Feige und der Opportunistische fertig. Das hat man ja auch hier gemacht. Ich mag's auch, dass man Damian Priest weiterhin gut darstellt, auch mit Aktion. Und ich finde, du merkst auch, dass er weiter an sich arbeitet. Ich sag mal, der Kollege zeigt so einen halben Seiltanz. Damit hast du uns doch natürlich sowieso schon den oh, Seiltanz-Crossbody,
ja,
den er zeigt. Und was man hier gut gemacht hat, weil gerade in den letzten Wochen und Monaten, auch in dieser Fehde gegen Damian Priest, war es ja immer wieder, ah, Gunther, der ist so ein bisschen unsicher, der braucht diese Siege, der ist nicht mehr so dominant. Gerade am Ende des Matches hier, finde ich, hat man eigentlich ganz gut gezeigt, nee, er ist auch wieder auf einem guten Weg, Dominanz zu gewinnen.
Ja, das auf jeden Fall. Übrigens, ähnlicher Aufbau, gerade zu Beginn, wie wir es auch schon im Matches davor gehabt haben, sprich eine große Aktion draußen, dann ins Werbebreak. Hier war es eben dieser Somersault Plancher von einem Damian Priest, der also mit einem Flip übers Top Rope springt.
Auch Gunther, ein bisschen knapp, ne?
Ich würde es gerade sagen, Gunther so mit Ach und Krach noch mit den Beinen erwischt hat, aber eigentlich hauptsächlich die Bombe auf den Rücken genommen hat. Ja, und dann, ich finde, das war wirklich ein schönes Hin und Her auch, ne? Und wie du schon gesagt hast, Gunther, der auch dominant ausgesehen hat, auch dann, als man aus der Werbung gekommen ist, wo er dann Damian Priest hier in den Boston Crab nimmt und Baylor kommt dann an und choppt ihn und Gunther so, Alter, nee, ich zeig dir mal, wie das richtig geht, ne, und haut ihm dann selber einen rum. Also ich finde, man hat es gut gemacht, dass man auch Gunther hier wieder so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein zurückgegeben hat. Und zugleich sahen aber auch die beiden Herausforderer gut aus, oder? Also
ja.
Was ich hier auch wieder mochte, war die Tatsache, dass wir nicht so diese klassische, einer ist am Laufen mal draußen und zwei catchen im Ring, sondern wir hatten viele Dreierkonstellationen hier im weiteren Verlauf gehabt. Und dadurch war das Match sehr dynamisch und es hat Spaß gemacht. Aber mein Problem war, ich habe eigentlich zu keinem Zeitpunkt an einen Titelwechsel hier geglaubt.
Nee, aber so geht's eigentlich, also so kannst du die ganze Show zusammenfassen, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ne? Deswegen meinte ich auch gerade noch zu dir, das hier wirkt natürlich auch wie eine glorifizierte Hausshow, weil eigentlich hat nie jemand irgendwie irgendwo an Titelgewinn gedacht.
Ja.
Und so hat sich das ja auch durch die Show durchgezogen. Von daher, also ich brauche hier auch keinen Titelwechsel, dass Gunther hier den Belt verliert, sind wir mal ehrlich, ne? Also das wäre ja auch Quatsch an der Stelle. Ich finde das ganz vernünftig. Lass Gunther hier stark gewinnen. So, auch ein Damian Priest sah trotzdem gut aus, ne? Finn Balor war so ein bisschen das Bauernopfer. Du hast trotzdem jeden immer diese Aktion gegeben, wo du sagst, die hätten hier gewonnen, wenn der andere nicht eingegriffen hätte. Dadurch sieht halt keiner schlecht aus. Und das wurde irgendwie, dann wurde der Pin nach dem Coup de Grace unterbrochen. Dann wurde der Pin nach dem South of Heavens mal unterbrochen. Also, das ist ja auch rund. Und am Ende dürfte trotzdem Gunther komplett aufräumen. Ich fand es auch ganz gut, wie die Situation draußen gelöst haben, wo es dann die Powerbomb auf die Treppe gab,
ja,
wo dann Priest halt mit den Füßen an der Treppe hängen geblieben ist und sie dann nochmal geschafft habe, Schwung zu nehmen. Das war auch gut gelöst, weil das hätte auch, wie wir es so ein bisschen bei Trick Williams gegen Rich Holland hatten, dass du sagst, ja, es ist so ein halbgares Ding und jetzt hievt er noch hoch und macht so eine halbe Jackknife. Ich fand, das haben sie hier noch recht sauber gemacht, auch wenn er nicht mehr perfekt hochbekommen hat.
Ja.
Ich bin ja zufrieden. Also gerade auch, weil Gunther das Ding klar gewonnen hat am Ende.
Diesen Pin-Aufbruch von Gunther gegen Damian Priest, als Damian Priest ja den South of Heavens gezeigt hat, wo er nicht irgendwie mal so, wir kennen das ja, nur wir werden Pins aufgebrochen, da wird mal so auf den Rücken gehauen oder sonst irgendwas. Nein, aber hier Gunther, der einfach mit beiden Händen in die Haare von einem Damian Priest greift und den mit voller Wucht rauszieht, um ihn dann außen im Sleeper-Hole zu nehmen. Da haben wir gedacht so, der wollte wirklich den Pin aufbrechen, muss ich sagen. So, das war schon ganz cool. Das hat mir gefallen. Das sind immer so diese kleinen Nuancen, die auch bei Gunther-Matches immer wieder mit dabei sind. Ne? Und wie du schon gesagt hast, dann hat er ja quasi einen Sack zugemacht. Das macht ja die Gunther-Matches sehr oft aus, dass er dann gegen Ende in den 5., 6. Gang schaltet quasi. Und das war ja dann hier auch so, den Powerbomb draußen auf die Treppe. Dadurch Damian Priest eliminiert vorher auch noch den Sleeper ganz kurz, um den sozusagen so ein bisschen zu schwächen. Den Sleeper haben wir auch schon vorher gesehen. Und dann in den Ring zurück, doppelter Dropkick gegen Finn Balor, da der eh schon angeschlagen ist vom Chokeslam vorher und dann nochmal die Powerbomb hinten dran. 1, 2, 3 vorbei. Ja, war für mich echt ein unterhaltsames Match und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also auch da, die Kürze der Zeit war jetzt da nicht unbedingt ein großes Problem. Weiter ging es dann nochmal mit einem ganz kurzen, ja, Interview quasi mit Joe Tessitore, Jesse Ventura und so. Jesse Ventura, der auch nochmal angefeuert hat, so nach dem Motto, ja, das Wrestling heutzutage ist ja größer als vor 40 Jahren. Ich sag mal, reichweitenmäßig ja. Ich glaube, vom kulturellen Impact her, glaube ich, ist es damals noch größer gewesen, als es heute der Fall ist. Aber
ja, aber allein durch die Tatsache, es gibt jetzt auch mittlerweile viel, viel mehr Sachen, die groß sind oder sowas.
Ja, ja, also, es ist ganz andere so Zeit.
Also ich glaube, damals hat's, also bestimmt gab es auch Leute, die das hatten und vielleicht gab es das Wort auch so nicht, aber so Thema wie Pile of Shame und sowas alles, ne? Ich habe noch 400 Sachen, die ich gucken muss und ich kann eigentlich alles gar nicht und dann bin ich erschlagen und guck 2 Stunden dumm Instagram-Reels und habe gar nichts gemacht. Ich glaube, das hatten wir zu diesem Extent halt damals nicht, ne?
Nein, natürlich nicht. Ich habe da auch schon, also, ne, wenn man meine Videosammlung sich damals irgendwie angeguckt hat, 1990 oder so, das waren halt irgendwie 3, 4 Kassetten. Und die hast du halt immer und immer wieder geguckt. Ja, da war nicht der Pile of Shame, da hast du halt einfach alles sehr oft geschaut und deswegen hast du doch alles sehr, ja, gut im Kopf behalten. Auf jeden Fall, trotzdem fand ich das ganz, ganz schön, hier auch Jesse Ventura nochmal zu sehen, auch wenn es natürlich so ein Crowdpleaser gewesen ist. Weiter ging es. Es musste ja eine neue Championess gekrönt werden, nämlich ein neuer Women's United States Champion. Und im Finale trafen hier Chelsea Green und Mi Chin aufeinander. Und natürlich Chelsea Green, erstmal ihr Outfit, wunderschön.
Mit ganz Zack Ryder.
Genau. Und das Publikum war hier eindeutig auf der Seite von Chelsea Green, oder?
Ja, also es ist ja sowieso, ne, Matt Cardona als Ehemann, ehemaliger Zack Ryder, Long Island IZ, da kommt alles zusammen, ne? Hat sich den US-Belt damals geholt mit seiner komischen halben Buchse, eine halbe normale Unabuchs, eine halbe lang, so wie auch Chelsea Green hier. Ne? Wir haben auch den, wie hieß nochmal der Finisher damals?
Der Rough Rider.
Der Rough Rider, genau, danke schön. Ich hab's noch gewusst, als ich geschaut habe. Hat auch den Rough Rider gezeigt, obwohl er auch recht rough anzusehen war, weil der war nicht so schön wie der von Zack Ryder damals. Ich fand übrigens, das war immer ein geiler Finisher. Da habe ich mir sogar teilweise bei Dingens, bei SmackDown vs. Raw gegeben, weil ich den schon cool fand. Ach ja, Zack Ryder, we love him. Also, und auch da natürlich, die Crowd war hinter Chelsea Green. So, ne, ist natürlich auch heelisch unterwegs, Piper Niven ist dabei, auch direkt in der ersten Minute wird er auch eingegriffen und eine Mädchen attackiert.
Auch wieder ähnlicher Aufbau, entschuldige, wenn ich das Wort falle, wie vorher.
Auch es geht draußen. Nach draußen,
große Aktion, draußen, Werbung.
Ja, genau. Also, haben wir auch im Main-Event nochmal übrigens. Ja. Und das Match war weit weg davon, perfekt zu sein.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass obwohl es dieses egale Match ist um diesen neuen Belt zwischen einer Chelsea Green und einer Meat Chin, ich will jetzt auch keinen irgendwie seine Arbeit absprechen, aber das sind ja schon teilweise so egale Charaktere gewesen. Aber gerade in Chelsea Green hat es ja wirklich geschafft,
ja,
im Laufe dieses Turniers die Leute hinter sich zu kriegen, dass die Leute da Bock drauf hatten. Und dieser Pop, als dann Chelsea Green auch wirklich gewinnt, das war schon mit einer der größten Pops des Abends, ne?
Ja. Und da möchte ich ja gerade, was egale Charaktere und Chelsea Green angeht, möchte ich dir so ein bisschen widersprechen, weil ich finde, dass Chelsea Green sich in den vergangenen Monaten eigentlich durch ihre Aktionen und durch die Art und Weise, wie sie dann auch die Dinge umgesetzt hat, die hier für sie vorgesehen haben, immer wieder ins Rampenlicht gerasselt hat. Also sei es jetzt dieses Dumpster-Match, was wir gehabt haben, aber zum Beispiel auch dieser große Spot bei Money in the Bank, wo sie den Sturz rausgenommen haben, hat.
Ja.
Wo stimmt. Dann ja auch als, das ist ja so, sowas, ne? da sagen ja auch viele Fans, oh ja, krass, die soll auch mehr bringen, die soll einen größeren Push bekommen. Und dadurch hat die sich auch so ein bisschen den Respekt der Fans erarbeitet. Plus, die ist einfach super unterhaltsam. Die macht das gut, was sie mit dieser Rolle hat. Auch die Sache mit Piper Niven, die passen gut zusammen und ich finde die sehr unterhaltsam. Auch die Mimik, die sie halt rüberbringt und so. Ich mag das. Und ja, es war weit weg von perfekt, ne? Auch hier, es gab ja dann auch wirklich diesen Eat the Feet. Was ich auch echt, ich mag diesen Finisher auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das ein total schwachsinniger Finisher. Der ist im Aufbau blöd, der ist super kompliziert, der sieht in meinen Augen auch nicht gut aus und er hat eben auch die Tendenz, dass er schief gehen kann, so wie wir es ja hier gesehen haben, wo das Timing ja auch off gewesen ist. Und ja, am Ende gab es dann eben vielleicht das Schönste hier am Match, war dieser eingerollte Unpretty Her übers Top Rope quasi von Chelsea Green gegen Meat Chin. Und Chelsea Green, neuer, erster US Women's Champion. Das ist schon ein großes Ding hier, muss man ganz klar sagen. Also sie hat ja auch Bayley besiegt und dann jetzt hier noch im Finale Meat Chin. Ich finde, sie ist da die absolut geeignete Kandidatin für. Und ich finde das eine sehr schöne Entwicklung, die sie hier genommen hat.
Ja, kann ich wirklich mich nur anschließen.
Weil sie eben auch ein Charakter ist. Das finde ich auch ganz wichtig, weil sie halt eben nicht nur eine von denen ist. Ich finde zum Beispiel, Meat Chin ist für mich sehr austauschbar. So.
Ja, die ist super egal.
So, die ist halt irgendwie so, die soll jetzt ein bisschen tough sein und hier und da auch mal so, ja, das ist die, kann so extreme Sachen machen, aber eigentlich so richtiger Charakter ist das nicht. Aber Chelsea hat Charakter, die hat Ausstrahlung und die behält man im Kopf. Und das ist was ganz Wichtiges. Und das hat sogar dafür gesorgt, dass Nick Aldis dann hier zum Ring gekommen ist und ihr dann auch noch gratuliert hat. Und hat er nicht irgendwie gesagt, so, möge Gott uns beistehen oder sowas auf Twitter?
Ja, irgendwie so.
Ja. Genau, so, weiter geht's. Wir sehen noch im Publikum zwei der absoluten Kindheitshelden von Michael Shaggy Schwarz, nämlich Greg the Hammer Valentine und Coco Beware. Und wir sehen dann vor allem auch, dass sich auch ein Jesse Ventura dann hier in Richtung Kommentatorenpult begibt, weil er dann ja auch den Main Event mit kommentieren wird. Aber auch das Outfit noch gar nicht so richtig angesprochen, ne, mit dem Federboas und der Schlangenoutfit, wo er gesagt hat, so, haha, übrigens, dafür habe ich die Schlangen von Jake the Snake Roberts quasi mir geholt. Und es gab nicht nur diese wunderbare Retro-Anspielung, sondern es war ja schon im Vorfeld angeteased worden. Der gute Cody Rhodes, der American Nightmare, der kommt hier nicht mit seinem aktuellen, schäbigen WWE-Titel raus, sondern Kai, er hat hier den Winged Eagle Belt dabei. Ist es nicht schön?
Es ist natürlich schön, aber ich würde es dann richtig krasse Unpopular Opinion droppen.
Ja, ich weiß, wer es jetzt kommt, ja. Was?
Der WWE-Belt passt mehr dazu. Also, das ist, ja, ist halt schön und gut, aber, also, ich finde, wenn man den jetzt so sieht und man damit rauskommt, die Zeit ist vorbei. Das hat mir das so ein bisschen gezeigt. Und ich finde, wenn man jetzt die Nostalgiebrille abnimmt, muss man mir dabei schon zustimmen. Wie siehst du das?
Nein. Ich finde, der passt halt eben gut zu dem Cody-Charakter auch. Ne? Deswegen, also ich finde, das könnte ruhig, ich weiß nicht, ob man es dauerhaft tragen muss, aber ich finde es für so einen besonderen Anlass war das schon ganz gut. Aber ich glaube,
für einmal natürlich, ne? Aber
ja.
Nicht für da, also nicht so, das war mir so, Cody muss den zurückbringen und dann ist wieder die Welt in Ordnung, dann sind wir wieder alle auf dem richtigen Weg hier. Nee, ich finde nicht.
Ich fand das schon schön. Ich finde, das steht ihm auch sehr gut.
Ich finde, Cody sollte ja den Spinnerbelt zurückbringen.
Oh Gott, bitte nicht, ey.
Das ist nämlich, so sieht's doch aus.
Du willst ja auch das Internet brennen sehen, oder? Ja. Unsere Kommentarspalten.
Genau.
Ja. Scheiß auf den Winged Eagle, bringt den Spinnerbelt zurück. Ja. Nein, also ich fand das schon schön. Ich weiß auch, also tatsächlich bin ich da ein bisschen bei dir, dass der Winged Eagle natürlich schon so eine gewisse Ästhetik hat, die in die heutige Zeit nicht mehr so unbedingt passt. Da finde ich den Big Gold One, allein dadurch, weil der halt eben einfach so ein Riesenklotz ist,
ja,
ist da ein bisschen zeitloser als der jetzt hier. Da gehe ich auch gegrenzt mit. Trotzdem sage ich, fand ich schön.
Big Goldie auf die 1.
Ja. Und Jesse Ventura am Kommentar, habe ich gerade schon gesagt, das hat auch Spaß gemacht hier. Und ja, Kai, auch hier geht's wieder ordentlich zur Sache und es geht auch sofort nach draußen quasi.
Ja, genau, es geht sofort nach draußen. Es wird sich auch draußen geprügelt. Und Kevin Owens zeigt auch schön diesen Randy Orton, ich droppe dich auf Kommentatoren-Pult-Drop, grüßt dann auch nochmal in die Kamera Randy Orton. Wie kann man Kevin Owens nicht lieben an der Stelle? Deswegen habe ich natürlich auch extra meinen Fight Owens Fight Pullover angezogen, um natürlich auch zu symbolisieren, dass Kevin Owens betrogen wurde. Nee, aber dazu kommen wir gleich.
Ja.
Es ist wieder das Muster, ne? Man geht nach draußen, zeigt eine große Aktion und dann haben wir nicht Werbung, sondern wir haben Picture-in-Picture-Werbung.
Genau. Also wir hatten ja auch schon vorher die kleine Geschichte hier, sind hier die Attacken von Kevin Owens im Vorfeld auch gewesen. Cody, der angeschlagen in das Match hineingegangen ist, nicht nur durch die jüngste Attacke bei SmackDown, sondern auch schon davor ja im Match gegen Chad Gable, wo er auch im Knöchel verletzt worden ist. Das hat man jetzt ja hier auch weiter fortgesetzt. Und das hat man lustigerweise auch genau in dieser Picture-in-Picture-Wiederholung. Das hat sich so ein bisschen angefühlt. So, ja, da können wir da nochmal richtig drauf eingehen. Ne? Vorher ist dann Cody dann auch nach dem Dive nach draußen sofort sich an den Knöchel gegriffen, hat das eben gezeigt. Als sie dann aus der Werbepause wieder raus gewesen sind, ist man relativ fix dann zu den großen Bomben wieder übergegangen. Es gab die Swanton-Bomb von Kevin Owens gegen Cody für eine 2. Dann gab es so ein bisschen Crowdpleaser hier mit den Dusty Punches, die ersten Owens andeutet, dann aber mit dem Crotch-Chop quasi endet und dann Cody, der das eben dann durchziehen kann. Powerslam, Disaster Kick, übrigens schön, drauf mal achten, den springt ja wirklich auch mit einem Fuß, also auch mit dem angeschlagenen Fuß, den hat er da nicht belastet. Und dann gibt's ja nochmal Getöse draußen und dann gab's ja sogar den RKO draußen auf das Kommentatorenpult, was nicht gebrochen ist, Kai. War das beabsichtigt oder?
Keine Ahnung, ich glaube eher nicht, weil es sieht eigentlich immer geil aus, wenn der Tisch bricht, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube, für so eine Show nimmt man das Risiko ärmere Effekt-Spektakel. Sprich, der Knall reicht, weil wir wissen auch, dass so ein RKO durch den Tisch, da kann man schon mal unglücklich landen, weil man noch die Wucht mitnimmt. Ich glaube, das war so geplant. Mittlerweile sind die Tische ja auch so gebaut und die Pulte so gebaut, dass man da nur ein, zwei Stützen rausnehmen muss und dann kollabieren sie quasi in sich. Ich glaube, das hat man schon so gewollt gehabt hier.
Na gut.
Und ja, es ging dann eben weiter. Auch da, das Match ist insgesamt 12 Minuten lang gewesen. Man darf jetzt da nicht die allergrößte Geschichte erwarten, sondern vielmehr gab es ja dann gegen Ende auch noch großes Chaos. Es gab ja den Fisherman's Buster erstmal von Kevin Owens gegen Cody für eine 2. Und dann will ja Cody für die Crossroads gehen. Kevin Owens schubst dann Cody in Charles Robinson hier hinein. Der geht natürlich zu Boden. Owens mit dem Stunner und dem Pin. Das Publikum zählt. 1, 2, 3, 4. Genau. Und keiner ist da. Da kommt irgendwann der nächste Ref an. Eddie Rango, glaube ich, heißt er. Kommt dann angerannt und zählt dann durch. Aber nein, das ist nur die 2, lieber Kai. Und in dem Moment, in dem Rhythmus geht's jetzt hier auch weiter.
Ja, genau, also dann will ja danach dann, also gerade auch so mit so Ref-Bumps, ne, das ist ja für mich wirklich 80er, 90er Wrestling, ne? Also das ist ja,
naja,
es gibt weniges, was so sehr 80er, 90er Wrestling schreit wie Ref-Bumps, meiner Meinung nach. Und dann hast du auch dann hier, da möchte Cody einen weiteren Cody-Cutter zeigen, trifft aber auch den Ref, also wir haben Ref-Bump Nummer 2, weil, warum denn, wir haben einen für der 80er, einen haben wir für den 90er, denn Kevin Owens ist schlau, wie er eben ist, sieht das, geht nach draußen, holt sich einen Stuhl, möchte mit dem Stuhl zuhauen, Cody weicht aus, es gibt den Cody-Cutter, Stuhl liegt auf dem Boden, Cody, der absolute Schummler und Betrüger, der er ist, zeigt den Crossroads auf den Stuhl.
Was gar keinen Sinn ergibt.
Doch, weil es dann mehr wehtut.
Aber Cody landet doch komplett auf dem Stuhl.
Das stimmt nicht, weil der Kopf von Kevin Owens landet also, auf dem Stuhl.
Okay.
Das ist ja dann viel, das ist wie ein DDT auf dem Stuhl.
Okay.
Ja, das ist einfache Wrestling-Psychologie. Und dann Charles Robinson zählt so halb von draußen, 1, 2, 3, und damit hat Kevin Owens unfairerweise verloren.
Ja, und Cody jubelt, freut sich noch einmal mit dem Publikum und damit geht die Show dann auch off-air. Also dann gibt's die Credits hier und das ganze Ding endet. Und Kai, das, was dann Großes passiert nach diesem Match, das wurde dann auf den Social-Kanälen von WWE geteilt. Nämlich, dass dann eben Kevin Owens den guten Cody Rhodes hier nochmal attackiert hat im Nachgang und ihm den Package Piledriver verpasst hat. Also
was wichtig ist, also es ist nicht dieses klassische, ja, oh, ich setze ihn jetzt an und er kommt sowieso nicht durch oder ich setze an und dann drehe ich daraus diese Powerbomb oder mache diesen Slam, sondern nee, es gibt den Package Piledriver. Kevin Owens auch wirklich sehr zu empfehlen mit überragendem Twitter-Game. Also Drew McIntyre zieht dich ganz doll warm an der Stelle. Muss man wirklich nochmal loben, wie er da die Sachen von WWE retweetet hat und die Sachen erstmal klarstellt an der Stelle. Und danach, nachdem er dann Cody Rhodes niedergeschlagen hat, geht er eben raus. Das war es aber noch nicht, denn Triple H kommt noch raus und dann geraten noch die beiden aneinander. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern auch mit so einer handfesten Schubserei zwischen den beiden.
Das ist ja ganz witzig, weil wenn du mal zurückdenkst, war Triple H ja damals maßgeblich dafür verantwortlich, dass ja einen Kevin Owens auch seinen ersten Championship-Titel im Main-Roster geholt hat. Das war ja so ein Ding, wo wir damals gedacht haben, ah ja, vielleicht jetzt Kevin Owens unter den Fittichen von Triple H und Story-mäßig nie stattgefunden.
Nee, nie was draus geworden.
Genau. Und jetzt geraten die beiden hier aneinander. Vielleicht greift man das ja auch noch so ein bisschen auf. Auf jeden Fall, Kevin Owens, der Meister des Piledrivers, also Randy Orton, schickt er hier ins Krankenhaus mit dem normalen Piledriver. Gegen Cody muss es dann der Package-Piledriver sein. Cody macht auch den Stretcher-Job, wenn man so schön sagt. Also er wird dann hier mit einer Trage abtransportiert, mit der Halskrause, die er dann noch umgemacht bekommt. Und ich fand es dann auch sehr schön, dass dann hier die Verantwortlichen auch gesagt haben, ja, hab bloß ein Auge auf Kevin, ne? Pass bloß auf Kevin Owens auf. Ne? So nach dem Motto, der ist gerade komplett vogelwild und ist nicht zu kontrollieren. Das ist schon ein Ausrufezeichen hier gewesen und vor allem Ausrufezeichen in die Richtung, das ist noch nicht vorbei.
Nee, absolut. Also das geht noch weiter. Man hat ja auch einen Kevin Owens wirklich sehr gut aussehen lassen. Man muss ja auch sagen, man ging ja sogar diesen Weg. Kevin Owens hat ja eigentlich gewonnen, wenn nicht bla 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 bla. Ne?
Ja.
Also das ist ja schon prinzipiell das Knappste, was ein Cody Rhodes an der Niederlage war, seitdem er jetzt Champion ist, was ihn da Kevin Owens jetzt zugefügt hat. Von daher, ich find's gut. Und gerade jetzt auch mit diesen Aktionen, wo man sagt, die Piledriver sind gebannt, man geht gerade wirklich einen Weg, Kevin Owens zu einem sehr starken und dominanten Heel zu machen, der halt zum einen auch smart ist und ich meine, also smart sogar in dem Sinne, dass er diese smarten Wrestling-Fans abholt mit, oh, guck mal, ich trage hier ein Stardust-Shirt. Damit hast du doch, also Hälfte von uns hast du damit eh, sind wir mal ehrlich, ne? Dann ist er aber auch super asozial, dann ist er aber auch irgendwie witzig, dann ist er aber auch noch extrem ruchlos, siehe Piledriver, siehe Package Piledriver. Dann hat er noch dieses Arrogante mit, ich zeig die Aktion von Randy Orton, grüß ihn noch in die Kamera. Das ist halt gerade ein sehr kompletter, guter, aggressiver Heel.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also das war auch mein Gedanke, als Cody quasi eingepackt worden ist und hier auf den Stretcher gegangen ist. Ja, auch, dass sich ein Kevin Owens da nochmal oben auf ihn draufstellt, ne? Also diese Pose fand ich auch richtig geil. Da sind die dran so, seid vorsichtig mit Cody, und dann geht einfach Kevin Owens hin und stellt sich oben auf den Champion drauf und jubelt quasi nochmal ins Publikum. das ist genau das, was dieser Kevin Owens Charakter eigentlich auch immer sein wollte. Der sollte genau der sein. Der ist, er bricht alle Grenzen, er bricht alle Regeln und hat seine eigene Art und Weise, sich selbst zu rechtfertigen. Da steckt viel von dem alten, also da gehe ich jetzt wirklich in Richtung Ring of Honor, wo der damals auch diese Fehde auch mit der Obrigkeit gehabt hat, damals noch Jim Cornette, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das hat ihn letztlich auch ausgezeichnet. Gib dem diese Freiheiten, gib dem diese Möglichkeiten, positionier den entsprechend und dann ist ein Kevin Owens auch Geld. Und dann ist er als Heel wirklich jemand, der auch die Reaktionen ziehen kann, der die Massen ziehen kann. Und ich finde das sehr interessant, wie das jetzt hier eben weitergeht. Also Kevin Owens hat man jetzt wirklich von so einem, ich sag's mal ganz böse, von so einem Side-Act eigentlich, also einem Nebendarsteller innerhalb dieser Cody-Bloodline-Geschichte gut aufgebaut. Also ich meine, der stand da neben Randy Orton und neben Cody so ein bisschen als das fünfte Rad am Wagen und jetzt auf einmal ist er quasi der Top-Antagonist innerhalb des Titelgeschehens.
Ja, und das macht man eigentlich ganz gut, weil Kevin Owens ist halt auch ein sehr guter Heel. Der war schon immer ein sehr guter Heel, ne? Jetzt gib ihm halt den Platz, dass er weiterhin geiler Heel sein kann.
Ja.
Und ich hoffe, da macht man was draus. Weil das Problem ist so ein bisschen, ähnlich auch wie bei einem Drew McIntyre, die machen verdammt gute Arbeit, sind aber immer nur Stepping Stones, damit die anderen Guten dann krasser werden. Und ich hoffe, dass wenigstens jemand belohnt wird.
Ja, also das ist auf jeden Fall die wichtigste Entwicklung, finde ich, die wir hier bei dieser Show haben. Abgesehen davon, dass wir einen neuen Women's US Champion haben, aber das ist auf jeden Fall das große Main Event Picture. Das ist auf jeden Fall jetzt die Geschichte. Auch wie eine Triple H darauf dann reagieren wird. Ne? Also was bedeutet diese neue Körperlichkeit dann hier? Also ich bin Fan davon, dass man sagt, ja, Triple H jetzt wieder, lass ihn doch mal ein Match bestreiten gegen Kevin Owens oder sonst irgendwas mit seinen Herzerkrankungen und so. Das will ich nicht haben.
Nee.
Aber dass er hier körperlich wird, das ist auch schon mal ein Zeichen dafür, wie viel man jetzt in Kevin Owens zumindest für die nächsten Monate sieht. Das ist schon für ihn auch sowas wie ein kleiner Ritterschlag fast schon, ne? Weil wir wissen, was ein Triple H in seiner aktiven Zeit alles verbrochen hat, um da mal so dieses Story-Konzept mal aufzugreifen.
Ja.
Und dass er jetzt zu Kevin Owens geht, sagt, ja, das geht doch nicht, ne? Das unterstreicht nochmal diese Persönlichkeit von einem Kevin Owens. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und eine gute Entwicklung. Wie siehst du das, dass man das hier nach dem eigentlichen, ich habe fast PLE gesagt, nach dem eigentlichen Special quasi gebracht hat?
Ich find's eigentlich ziemlich gut, weil mittlerweile hat man ja auch in der WWE sehr stark verstanden, wie man Social Media nutzt und wie man damit Reichweite kreiert. Also siehe diese ganzen Clips von Survivor Series, die wir hatten, ne? Diese ganzen Dinger mit Roman Reigns, mit CM Punk, die da auf Insta oder auf TikTok 50, 60 Millionen Klicks ziehen. Und auch sowas kann man gut machen. Von daher finde ich es passend. Du hast so dieses TV-Special an sich, ne? Und Cody ist dann der Große, der Held. Und dann nimmst du das mit. Hätte man vielleicht den Angriff noch zeigen können? Ja, natürlich. Aber man merkt es auch mittlerweile ganz krass. Es werden auch verschiedene Content-Pieces, um es also mal ganz hochtrabend zu sagen, auf verschiedene Plattformen gestreut, damit man so ein bisschen dieses erweckt. Ich muss überall alles sehen. Es reicht nicht nur, die Show zu gucken, sondern ich sollte noch bei Instagram folgen, ich sollte bei TikTok folgen, keine Ahnung was. Das ist halt 2024, oder?
Ja, ist es halt. Wir konsumieren eigentlich alle Medien, nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben. Wir schauen nicht nur diesen einen Kanal, wir haben nicht mehr nur drei Sender im Fernsehen oder so, sondern wir haben wirklich ganz verschiedene Plattformen, wo wir unsere Informationen herbekommen, wo wir unser Entertainment herbekommen. Und das macht WWE hier eben auch clever, dass du das eben weiter verteilst. Ich finde es auf der einen Seite natürlich ein bisschen blöd, weil, also was heißt blöd, aber ich weiß nicht, ob dir da jetzt 100% der Plan aufgeht, weil du sagst ja dann, auf der einen Seite schaut dieses Special und die Hoffnung ist ja eigentlich, dass du von diesem Special noch Leute vielleicht auch rüberkriegst, die dann bei SmackDown einschalten oder bei Raw einschalten. Aber dann müssen die wiederum TikTok oder Insta oder Facebook schauen, um die große Entwicklung zu sehen. Also das heißt, du musst quasi nochmal so einen Loop gehen.
Ja, oder die Idee ist halt zu sagen, oh, das hat mir aber gefallen, ich guck mal irgendwie nach, was da noch passiert. Ja, so, und auf einmal bist du dann darüber gehuckt. Also, ob das richtig ist oder nicht. Also, ich persönlich würde auch sagen, eigentlich musst du den großen Engel ans Ende packen der Show, ne? Meiner Meinung nach. Weil so CM Punk Comeback war jetzt auch nicht auf Instagram, weil weißt du, war was News letztes Jahr, weißt du? Aber ey, hab's auch nicht studiert. Und vielleicht machen sie auch einfach falsch. Kann ja auch sein, ne? Nur weil es eine große Firma ist, werden sie nicht immer recht haben. Gibt ganz viele, die dumme Entscheidungen treffen.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, das war die große Entwicklung hier. Und Kai, wie gehst du denn jetzt aus diesem ersten 2024er Saturday Night's Main Event denn hier raus?
Ich muss sagen, für jetzt Leute, die es jetzt nicht geschaut haben, nicht schauen konnten, es reicht eigentlich dicke, wenn du hier so ein Review hörst. Also, wenn du wissen willst, was geht storymäßig ab, hör dir die Review an. Du weißt alles, was du wissen musst. Das war's. Kann man das gut gucken? 110%. Also, gerade weil es zu kurzweilig ist, kannst du es teilweise angenehmer gucken als manche PLEs. Weil das geht 2 Stunden, du hast eh die Werbedinger drin, die skippst du ja sowieso, weil das einfach dann Standbild, also du kannst nichts gucken, ne, wenn du das skippst, weil da gibt's nichts. Kannst du perfekt wegschauen, weil wenn du da dann durchskippst, guckst du das Ding in einer Stunde 15, in einer Stunde 20, keine Ahnung. Muss schon YouTube Premium haben, vielleicht an der Stelle. Aber so, du verpasst da halt irgendwie nichts und du kannst da nebenbei schön frühstücken, du kannst irgendwas machen. Also, ich freue mich wirklich auf die nächsten Dinger, weil das ist extrem snackable. Und damit habe ich eigentlich eine gute Zeit.
Und wie viel Bananen gibst du jetzt zum Ding?
Bananenmäßig, also ich war unterhalten, ne? Ich war auch Spaß unterhalten, aber ich werde mir davon kein Mensch nochmal angucken und dafür wird mir auch nichts in Erinnerung bleiben. Ich gebe eine 4,5.
Ja, ich gebe dem Ding eine 4. Also die Matches an sich waren vollkommen in Ordnung, aber es ist eben jetzt eher eine glorifizierte Weekly. Du hast gerade eben glorifizierte Hausshow gesagt. Für mich war es eine glorifizierte Weekly eigentlich.
Dafür fehlen mir die Promos, deswegen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber mit großem Match-Fokus und die Matches waren eben, wie du schon gesagt hast, sehr snackable. Die kannst du sehr gut wegschauen. Die waren unterhaltsam. Da war nichts Schlechtes bei, bin ich ganz ehrlich. Also ich fand auch Mi Chin gegen Chelsea Green, was jetzt auf dem Papier das schlechteste Match auf der Card gewesen ist, fand ich absolut in Ordnung. Das ging halt 8 Minuten oder sowas. Das tut mir nicht weh. Am Ende hast du den Feel-Good-Moment gehabt mit Chelsea Green, die jubelt und sich freut. Das reicht mir. Das ist das, was ich aus dem Match mitnehme. Der andere Kram, den habe ich außer dem schönen war der Rest einfach Nebensache. Das ist ein Produkt gewesen, was gemacht dafür gewesen ist, dass es im TV läuft, dass es schnell ist, dass du eben im Vorbeischauen nochmal dran hängen bleibst und darüber dann eben den Bezug nochmal zu den anderen Shows bekommst. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man es hier produziert hat, als man das mit dem PLE gemacht hat. Ich mochte den Retro-Bezug sehr gern. Ich finde, das hat man auch gut umgesetzt und ich hoffe auch, dass man das in den kommenden Jahren dann auch weiterführt und in den kommenden Monaten. Ich meine, wir haben im Januar ja schon das nächste Saturday Night's Main Event Special. Das hat mich getroffen und hat mir Spaß gemacht, das nochmal zu schauen. Und werden mal sehen, wie das da eben weitergeht. Aber wie du schon gesagt hast, also wenn man sich das Ding hier anschaut, gerade im Nachgang, es ist flott genug, dass das nicht wehtut sozusagen, sondern dass es einfach gute, schnelle Unterhaltung ist und sich dann eigentlich auch gut in das WWE-Produkt einfügt. Die Relevanz ist allerdings eher niedrigerer Natur.
Ich sehe sogar gerade, dass sogar jetzt schon auf dem WWE-Kanal, also auch in Deutschland, hochgeladen wurde, Full Match Cody Rhodes gegen Kevin Owens.
Okay.
Also man kann sogar das Match schon gucken in kompletter Länge. Dann kannst du noch die Attacke danach gucken, die nochmal 5 Minuten geht. Also Main Event ist quasi komplett auf YouTube, auch in Deutschland.
Ja. Ansonsten, wie gesagt, Pro7 Max. Mal gucken, ob das auch noch in irgendeiner Bibliothek landet quasi. Das weiß ich auch nicht, weil normalerweise die Weeklies von WWE landen ja auch in den Bibliotheken bei Join. Auch da, schlechte Kommunikation, man weiß nichts. Ja. Naja, mal abwarten, was nach der Ausstrahlung passiert. Ist nirgendwo angekündigt worden, zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Ja, aber damit würde ich sagen, lieber Kai, sind wir hier durch an der Stelle, oder?
Haben wir's.
Genau, uns hört ihr nächste Woche wieder dann hier auf dem gleichen Kanal mit dem Jahresrückblick WWE zum Weihnachtsfest. Und wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, natürlich gern Patreon bei Steady vorbeischauen. Da auch gern was verschenken an Freundinnen, Freunde, wie auch immer, wünscht euch was. Und nicht vergessen hier, das Gewinnspielding, das kommt auch noch an den Start. Deswegen schaut auf jeden Fall bei uns bei Instagram vorbei. Kai, hast du noch was zu sagen?
Nee. jetzt startet viel Podcast-Woche für mich.
Ja, für mich auch. Wir produzieren reichlich vor, dann auch für die kommenden Wochen, damit ihr da auf jeden Fall was zu hören habt, gerade auch für Patreon, Steady. Und wenn ihr da die komplette Lösung haben wollt, dann schaut gerne da vorbei. So, wir sind durch. Wir hören uns hier im Main-Feed in der kommenden Woche wieder. Und ich sage bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.